Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Länger als im Westen wurde sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der DDR tabuisiert. Erst langsam wird dieses dunkle Kapitel in der ostdeutschen Geschichte aufgearbeitet. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem am Limit, wie Mecklenburg-Vorpommern pflegende Angehörige besser unterstützen will. Und gegen den Hass. In Essen wurde das Viel-Respekt-Zentrum eröffnet. Offiziell gab es die Übergriffe überhaupt nicht. Sie passten einfach nicht ins Bild vom sozialistischen Vorzeigestaat. Deshalb schwiegen die meisten Opfer und die Täter kamen ungeschoren davon. Die Rede ist von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der DDR. Erst 3 Jahrzehnte nach dem Mauerfall kommt nun langsam Licht in dieses dunkle Kapitel der jüngsten Geschichte. Eine Fallstudie, die heute in Berlin vorgestellt wurde, kommt zu dem Ergebnis: Sexueller Missbrauch wurde weitaus stärker tabuisiert als in der Bundesrepublik. Gudula Geuter mit Einzelheiten.
Sexueller Missbrauch ist tabu belastet durch Scham, Drohung, Verdrängung. Das gilt überall. Trotzdem, in der DDR waren die Tabus größer als in anderen Gesellschaften und sie hielten länger an. Manchmal bis heute, glaubt Corinna Thalheim. Sie vertritt eine Initiative von Betroffenen, die als Kinder in DDR-Heimen untergebracht waren. Viele schwiegen bis heute.
Es zeigt auch, dass eben halt wirklich die Betroffenen den Mut noch nicht haben, über sexuellen Missbrauch zu sprechen, weil die Heimerfahrung schon so schlimm war, dass halt viele Betroffene erstmal über die Heimerfahrung sprechen und die Stigmatisierung bis heute immer noch für die Heimkinder da ist.
Sexueller Missbrauch in Institutionen der DDR, das ist der eine Teil einer Studie, die heute die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vorgelegt hat. Und Institutionen heißt vor allem Heime, besonders die speziellen Heime und Jugendwerkhöfe. Bis heute würden die Kinder von damals stigmatisiert, sagt die Studie und sagt Corinna Thalheim.
Einmal Heimkind, immer Heimkind. Wir waren Kleinkriminelle, wir waren Verbrecher. Das ist das Bild, was die Gesellschaft sieht. Es ist aber nicht so.
Die schwarze Pädagogik, die in der Bundesrepublik nach den 68er-Bewegungen aufgearbeitet wurde, blieb in der DDR bestehen, mit dem Raum, den sie der sexualisierten Gewalt bietet. Selten wurden Täter sanktioniert. Dass Missbrauch allerdings oft auch nicht erkannt wurde, führt die Studie auch darauf zurück, dass es ihn offiziell nicht gab.
Sexualisierte Gewalt ist nicht Teil einer sozialistischen Gesellschaft.
So das Dogma, das die Dresdner Professorin Cornelia Wustmann untersucht hat.
Diese Tabuisierung, die ist so stark, dass zum Beispiel Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch in der Statistik überhaupt nicht auftaucht, damit auch nicht existent ist.
Das gilt nicht nur für staatliche Institutionen, sondern auch für den familiären Missbrauch. Das ist der zweite Teil der Studie. Wobei das staatliche Tabu die familiären Tabus noch befördert habe, denn Abweichungen vom DDR-Familienbild waren gefährlich. Deshalb sei auch betroffenen Kindern wichtig gewesen,
dass diese sozialistische Familie nach außen wirklich immer funktioniert hat. Also nicht nur was die sexualisierte Gewalt betrifft, sondern eben auch was politische Einstellungen betrifft, was den Fernsehsender betrifft und so weiter und so fort, wo den Mädchen und Jungen und den Jugendlichen ganz deutlich erklärt wird, das hat woanders nichts zu suchen, das bleibt in der Familie. Ansonsten laufen wir Gefahr, von den Sanktionen betroffen zu sein. Und das war Mädchen und Jungen in der DDR schon relativ klar, was diese Sanktionierung bedeuten, nämlich Heimanweisung.
Auch diese Tabuisierung des familiären Missbrauchs wirke bis heute fort, glauben die Autoren in der Studie. Neben Cornelia Wustmann ist das Beate Mitscherlich, die in die Institutionen geschaut hat. Was sie, die zur Zeit der DDR in Leipzig Psychologie studiert hat und die selbst in der Ausbildung die Heimwelt kennengelernt hat, zu hören bekam, hätte sie selbst sich nicht vorstellen können. So etwas hätte es in der DDR nicht gegeben, habe sie zuvor geglaubt. Wenn Kinder auffällig wurden und wirklich ins Heim kamen, schloss sich der Kreis.
Manche dieser Heimkarrieren sind deswegen eskaliert, weil sexueller Missbrauch ein regelhaftes Element der Heimerziehung war. Also Kinder, die missbraucht wurden in einem Normalheim, in einem Spezialheim, sind natürlich geflüchtet, haben versucht, diesem Kontext zu entkommen. Und Entweichungen, das haben wir gehört, führten eben zu einer Verschärfung der Repression, also geschlossene Heimunterbringung und dann möglicherweise am Ende geschlossener Jugendwerkhof.
Wobei Flucht unter den Bedingungen der DDR eben auch schwerer möglich war.
Also wir haben das genannt, der doppelte Einschluss. Also selbst wenn man aus dem Heim der DDR ausbrach, kam man ja nicht weit. Also dadurch, dass die Bahnhöfe überwacht waren, dass irgendwann eine Grenze kam, also sagt, es gab auch Fluchtversuche, es gab sehr viele Suizidversuche auch.
Für die betroffenen Heimkinder gab es den späten Start einer Aufarbeitung mit einem Fonds, der mangels Länderunterstützung auslief. Die Betroffenen fordern weiterhin mehr Unterstützung, die ihnen selbst das neu gestaltete Opferentschädigungsgesetz nach jetzigem Stand nicht gewähren soll. Und gerade was den Missbrauch in der Familie betrifft, fordert die Kommission mehr Forschung, denn die steht gerade erst am Anfang.
Noch vor 30 Jahren war die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns im Durchschnitt so jung wie nirgends sonst. Mittlerweile leben dort die meisten pflegebedürftigen Menschen bundesweit. Mehr als 3/4 von ihnen werden zu Hause betreut. Für die Angehörigen oft ein ungeheurer Kraftakt. Erstmals nehmen deshalb nun Krankenkassen die pflegenden Angehörigen in den Blick. Silke Hasselmann berichtet.
Seit 6.40 Uhr ist Schwester Karin vom ambulanten Pflegedienst unterwegs in ihrem kleinen Dienstauto. Sie hat heute die Frühschicht der Überlandtour rund um die Gemeinde Pinow übernommen und steuert nun die dritte Station an.
Herzlich willkommen.
Im Bademantel gekleidet wartet Peter Borchert bereits darauf, dass ihm Schwester Karin bei der Morgentoilette beim Duschen und Anziehen hilft. Seit Morbus Parkinson den hochgewachsenen Mann immer steifer werden lässt, ist seine 72-jährige Frau Hanna mit der nötigen Hilfestellung überfordert. Zumal sie morgens oft sehr müde und zerschlagen sei, denn an Durchschlafen sei neuerdings nicht mehr zu denken. Ihr Mann leidet extrem unter unruhigen Beinen. Auch nachts müsse er mehrmals aufstehen und umherlaufen, komme aber nicht mehr allein hoch.
Dann gehe ich wieder hin, dann nehme ich ihn aus dem Bett, damit er laufen kann. Dann laufe ich mit ihm, dann brauche ich frische Luft. Und jetzt kommen auch noch dieses Neuropathie, heißt das wohl, diese Krämpfe oben auf den Schenkeln. Er sagt immer, wie Nadeln stechen Sie mir das da rein. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, aber wir stehen das durch. Ich gebe ihn nicht ab.
Ein Pflegeheim komme jedenfalls nicht in Frage, meint Frau Borchert. So denken viele, vor allem in den dünn besiedelten ländlichen Regionen, wo Pflegeheime relativ rar gesät sind und deshalb oft weit vom Heimatdorf entfernt liegen. Auch deshalb werden im Nordosten 3/4 der über 91.000 registrierten Pflegebedürftigen zu Hause betreut. In jedem zweiten Fall stemmen Familienangehörige die Pflege ganz allein. Doch auch wer sich von einem Pflegedienst helfen lässt, ist oft schwer belastet und erschöpft. Laut dem aktuellen Pflegereport der Barmer Krankenkasse, der erstmalig auch den Gesundheitszustand pflegender Angehöriger erfasst, gaben in Mecklenburg-Vorpommern knapp 60% Rückenschmerzen an, jeder zweite psychische Störungen, 23% sogar eine Depression. Kein Wunder, dass allein in Mecklenburg-Vorpommern knapp 4.500 Menschen diese Aufgabe am liebsten abgeben würden, findet Barmer Landesgeschäftsführer Henning Kurzbach.
Je länger sie pflegen, je mehr sie in Anspruch genommen werden, desto stärker ist zum einen die Erschöpfung. Sie haben keine Zeit mehr für ihre Freunde, sie haben keine Zeit mehr für den Rest der Familie und sie befinden sich in einem Hamsterrad, sie kommen gar nicht mehr richtig raus.
Vor allem pflegende Angehörige von Demenzkranken brauchen dringend Hilfe für die eigene körperliche und seelische Gesundheit, findet Dr. Ina Zwingmann vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Greifswald. Sie leitet ein Projekt, das jetzt im März gestartet und auf 3 Jahre angelegt ist. Kommen Pflegebedürftige zu ihrem Hausarzt, soll die Praxis parallel gleich auch den Gesundheitszustand der Begleiter in den Blick nehmen, sofern sie die pflegenden Eheleute, Kinder oder sonstigen Angehörigen sind.
Praktisch sieht das so aus, dass wir ein computergestütztes System entwickeln werden, das sogenannte Versorgungsmanagementsystem. Das werden wir auf einem Tablet installieren und das Tablet ist in der Haus- und Facharztpraxis. Wenn der pflegende Angehörige dann seinen Menschen mit Demenz zum Haus- und Facharzt routinemäßig bringt und im Wartezimmer wartet, soll der pflegende Angehörige dann dieses Tablet, dieses Screening ausfüllen und entsprechend kommt automatisiert ein Maßnahmenplan für den Haus- und Facharzt.
Gut möglich, dass pflegende Angehörige auch einmal eine physiotherapeutische Behandlung oder eine Kur für sich verschrieben bekommen. Ganz sicher werde man die Menschen darauf hinweisen, dass es allein in Mecklenburg-Vorpommern 17 Pflegestützpunkte gibt, in denen sie sich sehr konkret über Entlastungsmöglichkeiten unterrichten können. Die Pflegebeitragserhöhung um 0,5% zum Jahresbeginn bringt jedenfalls zusätzliches Geld ins gesetzliche Pflegesystem, auch für mehr Angebote ambulanter Pflegedienste auf dem Plattenland.
Ja, für eine große Morgentoilette komplett so, also maximal 25 Minuten.
Zurück in Pinno. Am Arm von Schwester Karin präsentiert sich der an Morbus Parkinson und einsetzender Demenz erkrankte Herr Borchert, geduscht, bekleidet und medizinisch versorgt, seiner Frau.
So, das hat alles gut funktioniert, Herr Borchert,
ja? Ja, das funktioniert immer. Und dass es den Pflegedienst gibt, das ist eine große Erleichterung.
Seit einem Jahr nehmen sie den ambulanten Pflegedienst für seine Morgentoilette in Anspruch, was anfangs schwierig gewesen sei.
Erstmal ist es ja ein Einschnitt ins Privatleben sehr. Ich habe gedacht, ach, das schafft man alleine. Aber es ist nicht, weil auch eine kleine Demenz kommt ja dann auch immer mit dazu. Und wenn ich es mache, dann sagt er manchmal, muss das sein? Oder ist sogar manchmal ein bisschen unhöflich dann. Und das macht er bei den Pflegeleuten nicht.
Doch auch dieser Tag besteht nicht nur aus der knappen halben Stunde mit dem Pflegedienst im Haus. Den Rest übernimmt die pflegende Ehefrau. Künftige Arztbesuche sollen auch ihr helfen, dass sie an dieser Aufgabe gesundheitlich nicht zerbricht.
Jeder zweite Deutsche hat den Eindruck, dass Hass, Gewalt und Respektlosigkeit in der Gesellschaft zugenommen haben. Und jeder Dritte war schon selbst betroffen. So das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP Anfang dieses Jahres. In Essen soll dem nun etwas entgegengesetzt werden. Dort hat vor einem Monat das Vielfalt- und Respektzentrum eröffnet. Gegründet wurde es von dem Sozialaktivisten Ali Chan. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper war dort.
Noch immer wird geschraubt, gebohrt und geschmirgelt. Ali Chan, der Leiter des Vielfalt- und Respektzentrum kurz VRZ, weicht einem am Boden liegenden Handwerker aus, der eine Fußleiste verschraubt, öffnet die Arme.
Wir sind hier im Eingangsbereich. Das soll hier mehr wie ein Café sein, sodass man reinkommt. Es ist hier schön ruhig und das ist wie so eine kleine Oase eben für Menschen, die in der nördlichen Innenstadt in Essen sind oder auch generell in Deutschland, die einfach kommen wollen, in einem wertschätzenden Rahmen Zeit verbringen möchten und vielleicht sich von Vielfalt und Respekt inspirieren mögen.
Eben im Viel-Respekt-Zentrum, jenem Haus, das Mitte Januar eröffnet hat und das Chan, ein 25-Jähriger mit türkischen Wurzeln, schwarze Jacke, 3-Tage-Bart, einnehmendes Wesen, nun leitet. Durch die Schaufensterfront fällt viel Licht in den Eingangsbereich. Es ist hell, einladend und noch im Entstehen. Chan zeigt auf ein Bild an der Wand.
Mein Lieblingszitat: Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Dieses Zitat von Rumi steht sinnbildlich für das, was wir hier mit dem Vielrespektzentrum schaffen. Es ist ein Ort, wo wir verschiedene Räume und Atmosphären kreieren, die eben begünstigen, dass Menschen sich aus unterschiedlichen Weltanschauungen, Nationalitäten, Kulturen, Religionen oder mit unterschiedlichen Geschlechterorientierungen treffen können und eben Respekt üben.
Rumi ist ein islamischer Mystiker. Doch wer diesen Satz gesagt hat, darum geht es Chan gar nicht. Vielmehr sei die Idee dahinter wichtig und klar.
Also es ist ein Ort, wo man Vielfalt erleben, erfahren und Respekt kultivieren kann.
Doch wie genau, das ist noch offen. zumindest teilweise. Can läuft los, will die fast 1000 Quadratmeter Fläche des Zentrums zeigen. An der Wand steht ein Bücherregal. Hier können sich Menschen, die in den Sesseln daneben eine Pause machen wollen, lesen. Can macht, als er das Regal passiert hat, eine trennende Bewegung.
Ja, hier kommt demnächst so eine kleine Glaswand hin und dann sind wir in einem Teil, wo die Räume Themen zugewidmet sind. Ich mache mal hier auf. Raum der Stille.
Can öffnet eine Tür, führt in einen kleinen Raum mit Teppich. Daneben gibt es noch einen Raum der Wissenschaft, in dem die Fakten für die Diskussion im Mittelpunkt stehen sollen. Einen Raum für vertraute Gespräche, auch und gerade, um sich öffnen zu können. Hinzu kommen Gebetsmöglichkeiten für alle Religionszugehörigkeiten, auch für Muslime, die gerade in der Stadt unterwegs sind.
Das gab es vorher nicht. Vorher sind die immer in so Abstellkammern gegangen, wo so Putzmittel sind oder so. Oder eben bei C&A in die Umkleidekabine. Und das ist jetzt der erste öffentliche muslimisch-ökumenische Raum. Also es gilt für muslimische Libanesen, genauso für den türkischen Moslem. Und die können einfach nur beten. Und war ganz wichtig, bei allen Räumen und vor allem bei den Gebetsräumen, die gehören keinem, die gehören uns.
Denn instrumentalisieren lassen, egal von welcher Seite, will Can sich nicht. Das Projekt stehe auf den Füßen des Grundgesetzes. Letztendlich sei die Idee dahinter einfach.
Das Schöne ist, wenn die hierhin kommen, deshalb begegnen sie aber gleichzeitig auch den anderen Leuten, die irgendwo an einen anderen Raum wollen, die vielleicht Buddhisten sind und meditieren.
Dafür ist der Sozialaktivist eigens nach Essen gezogen. Vor Jahren gründete Can eine Hotline für besorgte Bürger, um ihre Ängste vor Migration mit Aufklärung zu beantworten. Er schrieb ein Buch zu dem Thema, ist auch Initiator der Kampagne #MeToo. Darin hat Can inspiriert von der Debatte um den ehemaligen Nationalkicker Mesut Özil dazu aufgerufen, über alltägliche Erfahrungen mit Rassismus zu berichten. Die Schilderungen sorgten bundesweit für Furore. Doch die Idee für das Vielrespektzentrum hatte nicht Ali Can, sondern Reinhard Wiesemann. Ein ruhiger, nachdenklicher Mann, Ende 50, sitzt im Unperfekthaus. In dem Zentrum für Gründer und Künstler arbeiten zurzeit über 1500 Aktive aus 26 Ländern. Unweit des Vielrespektzentrums gelegen, ist dies ebenfalls ein Projekt von Wiesemann. Mit 18 Jahren gründete er einst ein Unternehmen, das bis heute sehr erfolgreich Computertechnik entwickelt. Nun ist er der Überzeugung, dass Vielfalt und Respekt verteidigt werden müssen.
Also ich bin groß geworden in einer Zeit, wo eigentlich so Widerspruch und abseitiges Denken und verkehrt darum denken und so weiter sehr, sehr hoch angesehen war. Und plötzlich erlebe ich, dass genau die Sachen, die ich eigentlich immer widerspruchslos leben konnte, dass die plötzlich Probleme bereiten. Dass also nur noch bestimmte Meinungen akzeptabel sind, dass man von Alternativlosigkeit spricht. Und da ist bei mir so der Gedanke entstanden, dass man für Vielfalt regelrecht werben muss.
Ein Punkt, der auch in der Essener Stadtspitze so gesehen wird. Thomas Kufen, Essens Oberbürgermeister von der CDU, war auch bei der Eröffnung des Vielrespektzentrums dabei. Er ist von dem Konzept überzeugt.
Weil ich glaube, am Ende funktioniert viel mehr im Menschlichen, viel mehr im Zusammenleben, viel mehr bei der Integration als gelegentlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist.
Gegen den Hass, Moritz Küpper, über das Essener Vielrespektzentrum. Das war Deutschland heute. Fürs Zuhören dankt Claudia Hennen. Alle Beiträge können Sie übrigens auch in unserer Audiothek nachhören. Nach den Nachrichten folgt dann die Sendung Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Sandra Pfister. Ein Thema dort, die soziale Benachteiligung an Schulen.